Vielleicht habt ihr die Botschaft des Weihnachtsengels noch im Ohr. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das ist jetzt zunächst mal eine merkwürdige Formulierung, finde ich zumindest. Freude ist ja eine Empfindung. Wie kann man Freude verkündigen? Nun, wenn man in den biblischen Rahmen schaut, dann bedeutet verkündigen, erzählen, bekannt geben. Und zwar das, was Gott für die Menschen tut, was er getan hat und was er tun möchte. Freude kennen wir ja so als ein schönes, ja auch ein spannendes Gefühl. Wir sehnen uns danach. Nicht wenig Menschen versuchen es sich irgendwie zu verschaffen, verfehlen es aber irgendwie dabei. Offenbar ist das nicht auf direktem Weg, sondern oft nur indirekt erreichbar, wenn ich es gar nicht direkt gesucht habe. Spaß, Vergnügen, Lust kann ich mir tatsächlich verschaffen. Aber Freude, wie sie hier verkündigt wird, entzieht sich auf eine ganz merkwürdige Art meinem Beschaffen. Diese Freude steigt nicht einfach nur in mir auf und verebbt dann wieder, so wie Gefühle kommen und gehen, sondern, und das ist das Besondere hier, sie kommt von außen. Sie wird mir vor Augen gestellt. Es wird davon berichtet. Freude wird vom Himmel auf die Erde getragen, sie muss uns also gebracht werden. Gott legt sie uns nahe und deshalb ist sie auch so schön. Wir suchen also nicht einfach nur den Stand unserer Gefühle ab, ob da vielleicht so eine Welle der Freude heranbrandet, sondern es kommt von außen. Wir versuchen auch nicht, diese Welle zu erzeugen. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Sie kommt einfach als eine Begleiterscheinung, als die Begleiterscheinung einer tiefen Liebe. Und diese Liebe, diese göttliche Liebe wird sichtbar durch Jesus, den wir heute feiern. Und deswegen ist das jeden Aufwand wert. Es könnte ja auch so heißen, siehe, ich verkündige euch den Erlöser. Ich verkündige euch den Gott, der euch nahe kommt oder den neuen Weg für euer Leben. Das wäre alles richtig. Und das ist alles mitgemeint in diesem Satz von der Freude. Denn wir haben die Geschichte ja auch weitergehört. Freude kommt von Gott, sie ist ein Effekt seiner Liebe. Suchen wir die Freude, so ist es gut, nicht direkt nach ihr zu suchen, sondern im Grunde nach Gott zu suchen. Und er begegnet uns in Jesus. Und dann kommt es, ohne dass wir es so herbeizwingen müssten. Es gibt auch dann eine besondere Qualität in dieser Freude. Eine gewisse Unabhängigkeit zum Beispiel von meinen seelischen Zuständen. Natürlich spielt sich diese Freude auch in meinen Gefühlen wieder, aber auch unsere Gefühle sind ja wechselvoll. Der Grund liegt im Grunde genommen tiefer. Jesus, meine Freude oder Jesu, meine Freude ist ein ganz berühmtes Lied, was viele Menschen sehr gerne gesungen haben und singen. Jesu, meine Freude. Nochmal zu der Qualität der Freude. Die Engel sagen ja, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und das heißt ja zunächst mal, dass sie den Vergleich aushält. Wenn es große Freude gibt, dann könnte es ja auch die kleinen Freuden geben. Und in der Tat, die Bibel kennt ja auch die kleinen Freuden des Lebens. Und das merken wir hoffentlich auch heute. So ein originelles Geschenk, was sich jemand liebevoll ausgesucht hat. Ja, ich hoffe, dass vielfach solche Freude heute entsteht. Oder die Freude, die ich vorhin schon zitiert habe, an einem guten Essen. Freut ihr schon auf? Sieht doch schon ganz hungrig aus. Freude liegt auch in der Schönheit der Schöpfung. Gott hat dafür gesorgt, dass vieles in dieser Welt viel schöner ist, als es sein müsste. Ich nenne das mal so sein Augenzwinkern in der Evolution. Und überall, wo Liebe aufleuchtet, kommt diese Freude ins Spiel. Paulus beschreibt mal im Galaterbrief Erscheinungsweisen der Liebe. Also wie erscheint Liebe? Und dann nennt er als erstes Liebe als Freude. Ja, und dann gibt es noch weitere. Als Frieden, als Geduld, als Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Alles Formen der Liebe. Aber auch Freude ist eine Form der Liebe. Worüber hast du dich in den letzten Wochen ganz besonders gefreut? So richtig von Grund auf. Ich wünsche dir, dass dir da einiges bei einfällt. Und für die kommende Feier wünsche ich euch das auch. Ja, es gibt ja diese viel beschworenen Weihnachtsdramen loriotischen Ausmaßes, ja, oder Tante Pritzki-Wulzki sitzt auf dem Sofa und nimmt übel, also solche Katastrophenszenarien von Weihnachten. Ich wünsche euch das nicht. Ich wünsche euch auch nicht, dass euch so der Weihnachtsblues erfasst, ja, das gibt's ja auch. Ach, war das früher so schön, dass die Weihnachten noch weiß war sie zwar fast nie, aber ich wünsche euch, dass ihr heute Abend einfach ganz viel Grund habt, miteinander zu lachen, denn Lachen ist ein Ausdruck von Freude. Sogar wenn man über sich selber lacht übrigens. Und ich wünsche euch das nicht nur zu Weihnachten, diesen Grundton im Leben drin zu haben. Denn ich weiß, dass die Freude, die Fähigkeit zur Freude auch verschütt gehen kann. Und bei einigen Menschen ist sie verschüttet. Es gibt Menschen, die können sich über nichts mehr richtig freuen. Über kein Fest, über kein Glück, über keinen schönen Augenblick, keinen guten Geschmack, kein nettes Gesicht mir gegenüber. Sie spüren in ihrem Leben nur diese Enge. Und da steckt eine tiefe Tragik dahinter. Gerade zu Weihnachten merken sie es dann noch stärker. Ja, alle reden von Freude. Das ist ja dann nahezu unerträglich. Ich werde immer nur trauriger. Menschen, die so niedergedrückt sind oder, ich weiß es ja nicht, vielleicht auch niedergedrückt werden, brauchen dringend einen, der sie aufrichtet. Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, diese Berge von Schutt wegzuräumen, die so diese Freude zugeschüttet hat, der freischaufelt. Wenn Jesus kommt, wird die Fähigkeit, sich zu freuen, wieder geweckt. Wir freuen uns an ihm, wir lernen es aber auch, uns an den anderen Dingen des Lebens neu zu freuen. Auch Dinge, die jetzt so direkt oder unmittelbar gar nichts mit Gott oder mit Jesus zu tun haben auf den ersten Blick. Die Fähigkeit, Schönes zu sehen und Gutes zu entdecken, wird geweckt. Und nach und nach ändert sich der Blick. Und das ist dann keine rosarote Brille, sondern einfach eine neue Perspektive. Menschen werden aus der Enge geführt in eine größere Weite oder in biblischer Sprache, sie werden erlöst. Und das begleitet sie dann auch in grauen Tagen, in düsteren Phasen des Lebens, die ja ganz sicher auch kommen. Sie sagen dann vielleicht ganz leise, vielleicht auch ein bisschen trotzig, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Und dann gewinnen sie neuen Mut. Schauen wir nochmal auf den Grund der Freude. Neben dem Engelchor spielen in unserem Text die Hirten ja eine gewisse Rolle. Hirten waren damals gesellschaftlich ganz unten. Ja, also heute würden Soziologen sagen, das Prekariat. Und da ist ja schon eine Botschaft drin. Ja, die Engel kommen nicht zu der Märchenprinzessin unermesslich schön und reich. Sie steht gerade vor einer gedeckten Tafel und sagt, freu dich doch. Sondern es geht um Hirten. Und die tun eigentlich nichts als nächtelang ihre Pflicht. Sie sind gefährdet, sie sind hungrig und glaubt mir, sie stinken. Die haben ganz bestimmt nicht auf Glanz und Gloria gewartet. Aber die Verkündigung kommt in ihren Alltag und knipst auch da ein Licht an. Und dieses Licht verändert ihre Situation. Dahinter steckt übrigens ein ganz wichtiges Prinzip des Glaubens. Die meisten Freuden, die wir im Leben kennen, sind ja situationsabhängig. Ich habe es schon erwähnt. Denkt einen Moment mal nach. Also wir freuen uns, wenn wir Erfolg haben. Wir freuen uns in der Regel, wenn die Sonne scheint. Ja. Wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Ist jetzt kein Wink mit dem Zaunfall. Wenn der Urlaub erreicht ist. Ja. Wenn der Berg bestiegen ist. Da freue ich mich besonders. Freude im natürlichen Bereich hat so bestimmte Anlässe. Ich freue mich, weil, und das macht diese Freude ja überhaupt nicht verdächtig, aber begrenzt ist sie schon. Denn fehlen die Anlässe, fehlt auch die Freude. Ja, ihr kennt das doch auch, ja? Ihr kommt gerade aus dem Urlaub, ja? Ihr seid 4 Wochen am Arbeitsplatz. Dieser Jeeper nach dem neuen Urlaub, also nach dem nächsten. Oder der schöne Satz meiner Oma: Ein jeder Wunsch ist der erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Sie war eine weise Mäzerin. Die Freude, die Gott uns gibt, ist nicht situationsabhängig. Wie bringt denn Jesus nun diese Freude ins Leben? Am Anfang ist es so, dass wir uns über schöne Anlässe einfach neu oder noch mehr freuen können als vorher. Warum? Weil wir Gott dafür loben. Und das macht die Anlässe nämlich noch heller. Das lässt uns den Erfolg noch mehr genießen. Das lässt die Geschenke noch ganz anders strahlen. Wenn wir Jesus tiefer kennenlernen, dann erleben wir an den Stellen, wo vielleicht die äußeren Anlässe ganz klein sind oder wo sie ganz wegfallen, gelegentlich sogar ganz in der Tiefe, dass uns diese Freude doch nicht verlassen hat. Vielleicht habe ich Ablehnung erfahren. Ich fühle mich ganz und gar ungerecht behandelt. Ich bin bestürzt, ich bin traurig, vielleicht bin ich wütend. Und plötzlich blitzt etwas auf. Aber du, Herr, du nimmst mich an und du stellst mir auch andere Menschen an die Seite, die mir Schwestern und Brüder geworden sind. Die Ablehnung, die ich erfahren habe, bleibt schmerzhaft, aber sie hat nicht mehr das letzte Wort. Vielleicht habe ich auch einen großen Fehler gemacht. Vielleicht bin ich durch eine Prüfung gerasselt oder sonst was Blödes gemacht. Und ich ärgere mich so richtig über mich selbst. Und in den Frust hinein spüre ich, wie Jesus seinen Arm um meine Schulter legt und sagt, du, ich liebe dich auch mit deinen Fehlern, gerade so wie du bist. Ein ganz kostbarer Moment. Natürlich sind Christen nicht vor Unglück gefeit. Und wenn sie seelisch gesund sind, können sie und werden sie auch weinen. Sie können schwach sein, sie können sich ganz elend fühlen. Und sie klagen Gott ihr Leid. Schon vor Jahrtausenden haben Menschen Gott ihr Leid geklagt. Lest mal in dem Psalm, da gibt es ganz herzzerreißende Klage. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Gott dieses Leid sieht und dass ihm das nicht egal ist. Und dass er es auch einmal wieder in Ordnung bringen wird. Christliche Freude ist ja jetzt nichts Künstliches, ja? Neben dem es keinen Platz mehr gäbe für Tränen oder Schmerz oder Kampf. Wir haben, sagt Paulus einmal, den Schatz, und ein Teil dieses Schatzes ist die Freude, wir haben den Schatz in einfachen Tongefäßen. Und gerade wenn die Gefäße zerbrechlich sind, wenn sie weniger wertvoll sind, dann ist der Inhalt umso wichtiger. Da ist mehr und Besseres drin, als die Verpackung vermuten ließe. Das ist also genau umgekehrt wie sonst in unserer Konsumwelt. Ja? Das ist immer eine tolle Verpackung und wer weiß, was drin ist. Der Schatz der Liebe Gottes ist unzerstörbar. Sie hängt nicht ab von meiner Energie. Sie kann selbst in tiefer Traurigkeit einen Keim neuer Freude entwickeln. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, der ja randvoll ist mit Leiterfahrung, lest da mal nach, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Ja, das soll mal einer verstehen. Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Und das nicht nur für einen erlauchten Kreis von Oberfrommen. Der Engel sagt, die Freude soll allem Volk widerfahren. Bitteschön. Erst die Hirten, dann einige wenige, dann alle Menschen. Erst eine kleine Gruppe, dann die Gesamtheit. Die Freude strahlt aus. Wenn sie denn ausstrahlt. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sind nicht zum Glauben an Gott gekommen, weil die Christen, denen sie begegnet sind, einfach trübe Tassen waren. Ja, völlig verglast. Die haben einem jeden Spaß verdorben. Schade drum. Wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen, weil sie Menschen getroffen haben, die diese Freude und diese Gelassenheit, die sie im Glauben hatten, ausgestrahlt haben. Sie haben sich gefragt, was steckt denn dahinter? Was haben die denn da? Ich wünsche mir das auch. Vielleicht fasziniert mich das, vielleicht ärgert mich das sogar manchmal. Jedenfalls macht es mich neugierig. Es gibt wenig Dinge, die den Glauben so attraktiv machen wie das Angebot der Freude. Denn was sollen wir sonst anbieten? Ja? Christen sind ja niemals perfekt. Es ist nicht das Schlimmste übrigens, wenn du als Christ bei Fehlern erwischt wirst. Ja? Es gibt ja dann so Leute, die so, ah, du willst ein Christ sein. So. Bereite dich schon mal darauf vor. Für uns reicht es vollständig, wenn Jesus perfekt ist. Aber die Freude, die ist uns gegeben. Und manche, die lauter als Posaunen und du willst ein Christ sein, wenn wir Fehler machen, sind ganz still, wenn sie diese Ausstrahlung der Freude erleben, wenn sie sie denn erleben. Was die Christen, was das Christsein anziehen macht, ist genau das. Es ist ein Zeichen, dass der Geist Gottes Einfluss hat auf unser Leben. Und wo dieser Einfluss zunimmt, verschwindet nach und nach diese ganzen Freudekiller, freudloses, liebloses Verhalten, Geltungssucht, Machtkämpfe, Spaltungen, Eifersucht, Neid, Suchtverhalten, all dieses Gegockel. Das ist ein Weg, auf den sich Gott mit uns macht. Nun ist manchem ja trotzdem die Freude und das Reden davon ein bisschen verdächtig. Wer sich freut, meint mancher, kann ja eigentlich nicht so intelligent sein, ne? Denn er sieht ja die Welt nicht richtig. Der muss irgendwie oberflächlich sein. Empfiehlt so die tragische Weltsicht. Ja? Kennt ihr das so? Die tragische Weltsicht. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Christen, wenn sie richtig ticken, die dunklen Seiten der Welt und der Gesellschaft wirklich sehen. Wir sehen, dass die Entwicklung in dieser Welt den Knoten im Moment auch eher wieder fester zuzieht, statt ihn zu lösen. Wir sehen, dass da keine glatten Lösungen sind. Halleluja, Jesus liebt dich, geh nach Hause, keine Probleme, alles paletti. Nee, eben nicht. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern, weil wir wissen, wer am Ende siegt. Habt ihr es jetzt gehört in dieser Predigt? Also ich bin ja nun ganz gewiss kein Engel, fragt Anne. Aber ich habe diese Freude verkündigt. Das geht. Sie ist nämlich ein Lebensangebot. Freude ist ein Ausdruck dafür, dass wir geliebt sind. Sie ist ein Lebensangebot. Du bist nicht dazu bestimmt, dein Leben depressiv verstimmt zu verbringen, geängstigt zu sein, so innerlich erstarrt, freudlos, aggressiv oder ärgerlich. In diesem Sinne glaube ich übrigens auch an die Vorsehung. Ja? Also in diesem Sinne glaube ich daran. Du bist dazu vorgesehen, in die Freude Gottes hineingenommen zu werden. Und diese Freude bringt Jesus, dessen Geburtstag wir feiern. Das muss ich nun auch sagen, sie hat auch einen hohen Preis. Sie kostet ihn ja sein Leben. Und sie hat auch auf unserer Seite einen Preis. Sie kostet unsere Entscheidung. Sie kostet unsere Hingabe an Gott. Wir müssen rausgehen, sonst werden wir von der Sonne nicht beschienen, selbst wenn sie draußen scheint. Wenn wir uns von Gott entfernen, entfernen wir uns von seiner Liebe, dann müssen wir uns nicht wundern. Und immer wenn wir uns den Reden Gottes verschließen, verschließen wir uns letztlich auch der Freude in unserem Leben. Denn die gibt es in seiner Nähe. Die gibt es sogar in Abhängigkeit zu ihm. Wie nun weiter? Von daher meine letzte Frage, wie kann dieses Thema nun weitergehen? Eine hübsche Weihnachtsrede über die Freude hören, die dann bei der Vorspeise des Abends schon wieder vergessen ist, ist nicht der Knaller. Gebt ihr mir da recht? Alle, die das vertiefen wollen, die mehr von der Liebe Gottes hören wollen, die können das ja machen. Wir feiern übrigens am nächsten Sonntag wieder Gottesdienst. Wir haben im Januar 2019 wieder einen Alpha-Kurs, das ist ein Grundkurs des Glaubens. Das Schöne ist, da lassen wir uns richtig Zeit, um dem mal nachzugehen, diesem Angebot der Freude, dieser Liebe Gottes. Und ein zweites Angebot für alle, die sagen, wenn Liebe der Schlüssel ist zur Freude, dann doch auch in meiner Partnerbeziehung. Und die daran arbeiten möchten, die das im Gespräch miteinander tun wollen, also als Paar miteinander, die ihre Liebe stärken wollen, auch für die gibt es ein Angebot. Wer daran anknüpft, für den hat das Weihnachtsfest diesen Jahres dann wirklich eine Bedeutung gehabt. Denn wir sind berufen, zu einem Reflex des Himmels zu sein. Schon jetzt. Da oben ist sowieso ewige Freude. Amen.